Gut, Esra 3, genau. Jetzt muss ich nur Esra finden. Hallo. Hallo. Da ist er. So. Nee, Quatsch. Hatten wir doch schon. Esra 4. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Weggeführten den Herrn, dem Gott Israel, den Tempel bauten, da kamen sie zu Serubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Fängt toll an, oder? Diese Widersacher, das sind Samariter, damals als Babel die Juden weggeführt hat, haben sie Leute von Babel dorthin gebracht, um das zu besiedeln. Ne? So babylonische Kolonisten. Und die wollten natürlich Familie haben und haben jüdische Frauen geheiratet, die zurückgeblieben sind. Und es war alles vermischt. Auch die Gottesdienste waren vermischt. Die Götzen kamen rein. Das Jüdische war noch da und so. War das Umfeld heidnisch und heidnischer. Und die kommen jetzt, die Nachbarstädte, und sagen: Hey, wir wollen mitbauen. Wir wollen dabei sein bei eurem tollen Werk. Ihr wollt den Tempel bauen, haben wir gehört. So, klasse. Ja. Und auf der Klobibel gestern habe ich etwas über diese Glaubenshelden gefunden. So ein Zufall gibt es ja nicht, also was Gott so ein. Hier von der langen Liste, die wir gesehen haben, diese 50, rund 50.000 Leute. Will ich mal vorlesen: Jeremia 24. Und irgendwie war ich da echt dankbar für, dass Gott mich dahin geführt hat, weil für mich war es einfach so schön zu sehen, wie tief Gottes Plan so reicht. Auch in unserem Leben, denn logischerweise, aber. Jeremia kriegt ein Bild von Gott. Ein Traum, eine Vision, was auch immer. Der Herr ließ mich schauen, und siehe, da standen zwei Körbe mit Feigen vor dem Tempel des Herrn. Das war, nachdem Nebukadnezar, der König von Babel, den Jechonja, den Sohn Jochakims, dem Sohn von Juda aus Jerusalem, gefangen weggeführt und ihn samt den Fürsten Judas und den Schmieden und den Schlossern nach Babel gebracht hatte. Der eine Korb, der enthielt sehr gute Früchte, sehr gute Feigen. So wie, ja, die Frühfeigen. Im anderen Korb aber, da waren sehr schlechte Feigen, die man vor Schlechtigkeit nicht genießen konnte. Ja, da sprach der Herr zu mir: Jeremia, was siehst du? Feigen, antwortete ich. Die guten Feigen, die sind sehr gut. Ja, die schlechten, die sind sehr schlecht. So, dass man sie vor Schlechtigkeit überhaupt nicht genießen kann. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. So spricht der Herr, der Gott Israels: Wie diese guten Feigen hier, so will ich die Gefangenen Judas, die ich von diesem Ort weg ins Land der Chaldäer geschickt habe, als gut ansehen. Und ich werde meine Augen auf sie richten zum Guten. Und sie wieder in dieses Land zurückbringen. Und ja, ich werde sie bauen und nicht niederreißen, pflanzen und nicht ausreißen. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein, ja, und ich will ihr Gott sein. Denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Das sind diese Glaubenszellen hier. Aber wie die schlechten Feigen, die so schlecht sind, dass man sie nicht genießen kann, so will ich Zedekia, den König von Juda, behandeln, spricht der Herr, und seine Fürsten und der Überrest von Jerusalem, sowohl die, welche in diesem Land übrig geblieben sind, und die, welche im Land Ägypten wohnen, bla 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 bla. So. Ziemlich coole Stelle. Ja. Und wir haben ja gesehen am Anfang hier in Esra 1, dass da steht: Und jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, der ging. Das sind die Berufenen, die Erwählten, das sind die guten Feigen. Ja. Es sind ja viele in Gefangenschaft geblieben, viele, die keinen Bock hatten, nach Jerusalem zu gehen, aber diese 50.000, die ja wie ein Mann anbeten und wie ein Mann sich versammeln und um zu dienen und zu wirken. Die sind voller Heiligen Geist, die sind mit ganzem Herzen ihrem Gott Jahwe zugewandt. Ich finde es schön zu sehen, einfach, dass wenn Gott baut, dann baut er was Gutes. Und jetzt kommt der Feind. Ja. So wie es immer ist, wenn Gott was baut. Und so wie bei uns der Widersacher am Wirken ist, Satan, der Ankläger, der Lügner, der Verdreher der Wahrheit, der zerreißen will und der den Tod sich wünscht für all das, was Gott lebendig macht, der alles hasst, was Gott liebt, der alles geringschätzt, was Gott ausmacht, der nie genug hat und immer größer werden möchte und immer mächtiger und immer mehr. Um mehr, der steht auch uns gegenüber. Und das sagen uns die Apostel in ihren Briefen, das hat uns Jesus gesagt. Und wir müssen aufpassen. Und ich meine, wir haben gesehen, dass Gott vorhergesagt hat, durch Jeremia 70 Jahre wird das genau dauern, die Wegführung. Der Tempel wird zerstört, Jerusalem wird zerstört. Ihr werdet nicht siegen gegen den Feind. Ich habe euch hingegeben. Ja. Aber die Zeit ist kurz, die Zeit ist begrenzt und danach führe ich euch wieder zurück. So, jeder, der mich sucht. Und wir haben gesehen, dass 150 Jahre vorher Gott durch Jesaja schon diesen König prophezeit hat von Persien, dass der die Weggeführten zurückbringt. Also hat schon vorher gesagt, wer die nächste Weltherrschaft sein wird. Ja. Sogar mit Namen Kyros genannt und einen persönlichen Brief an Kyros geschrieben. Ja, an einen weltlichen, ja, Präsident, was weiß ich, wie man das heute nennt. Ne? Und dann siehst du, wie die Wegführten wirklich zurückkommen und Gott sie segnet. Und sie anfangen und nicht anfangen, den Tempel zu bauen in seiner Schönheit und Größe, sondern anfangen mit dem Gottesdienst. Der Beziehung zu Gott, mit dem wahren Gottesdienst, der nicht aus Steinen ist, sondern aus Menschen, die sich anbeten, vor Gott stellen, die demütig kommen, in Gnade und opfern für ihre Schuld, weil sie Vergebung suchen und wollen und Frieden wollen mit ihrem Schöpfer, weil sie ihn loben und preisen, die Feste feiern und dran denken, was Gott alles getan hat. Gott ist wieder lebendig und ganz aktuell, ganz frisch und ganz neu in so einer neuen Generation. 70 Jahre sind vergangen und das hier sind die Kinder der Weggeführten. Und die sind brennend im Geist, so wie wir die Kinder von Jesus sind. Eine neue Schöpfung, eine neue Generation, wenn du so willst. Zu Adam. Weil Jesus der neue Adam ist. Wir in ihm gefunden sind und kommen, verherrlicht werden. Und so ist es auch hier. Einfach für mich wunderschön. Ich weiß, ich will euch nicht langweilen, aber ich finde es schön, jetzt gerade so die Jeremia und Jesaja zu sehen, wie das alles bis ins Kleinste geplant ist und so auch bei uns. Ja. Man müsste meinen, na dann läuft es ja perfekt. Gott hat berufen, Gott hat den Weg bereitet, Gott hat die Herzen aufgemacht, Gott hat seinen Geist draufgelegt, die Leute sind bereit, die beten an, die sind im Opfer drinne und in der Gerechtigkeit durch das Opfer. Die sind wie ein Mann, da ist keine Trennung, keine Spaltung, da geht es nicht um Doktrin oder irgendwie Schönheit oder langeren Bart oder sonst was, sondern die hängen zusammen wie ein Leib und sind ein Leib. Und der Kopf ist Jahwe selber, der Schöpfer. Und fangen an zu bauen. Und dann müsste man meinen, wenn Gott so krass sorgt und vorsorgt und versorgt, dann müsste es doch einfach laufen, ne? Aber so läuft es halt nicht. Deswegen, wenn wir am Bauen sind, dann müssen wir mit Widerstand rechnen. Und so kommt er hier. Also, nochmal, lasst uns anfangen. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Weggeführten dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu Serubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn ja, wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asa, Hadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat. Ja. Deren Gottesdienst war, habe ich gelesen, abergläubisch. Ja. So, weil sie haben schon die Rituale auch Jahwe mit angebetet, aber es war halt alles so sehr, also ohne Gottes Wort oder ohne Mose oder ohne, es war halt alles sehr vermischt, ne? Irgendwie kam alles zusammen in einem, so. Und so kommen sie da und sagen, ja, wir sind ja auch Christen, wenn du so willst, ne? So, wir sind doch auch im Endeffekt Juden, so. Wir beten doch auch Gott an. Wir haben doch, Jesus ist da auch bei uns drin, würden wir heute sagen, in der Christenheit. So. Ich finde es interessant, weil man müsste ja meinen, ja, dafür beten wir Christen ja und dafür kämpfen wir, dass die Welt kommt zu uns und sagt, hey, können wir hier mit dabei sein bei eurem Gemeindeprojekt oder bei eurem Missionsprojekt, was auch immer so, und mithelfen und so, weil wir wollen auch diesen Gott suchen. Ich meine, eigentlich müsste man als Christ ja happy sein und sagen, ja, cool, komm, so ein, mach mit Gottesdienst hier. So ein, ne, weil wer sucht, wird ja finden. So ein, aber das Ding ist, die Leute hier kommen nicht, um Gott zu finden. So selbst wenn sie ihren Gottesdienst mit anpassen würden, so ihre Anbetung oder ihr Gebet oder was auch immer, ihr Lebensstil. So, aber sie kommen, wollen nicht rein und mithelfen, um den Schöpfer zu suchen und zu finden. Sondern was auch immer. Sie kommen, um zu zerstören und diesen Bau Gottes, Gottesarbeit aufzuhalten, um einen eigenen Tempel zu bauen, was sie auch später machen. Als sie nicht gewinnen und der Tempel steht und die Mauer steht und bla und so, ne, dann aus Protest bauen sie einfach gegenüber ihrem Tempel und haben weiter ihren komischen Gottesdienst. Ja. Jesus hat gesagt, so, ich werde diesen Tempel hier abreißen, so, weil der ist nichtig. So, und ich werde einen neuen bauen. Wir wissen, dass er in uns wohnt, dass wir dieser Tempel sind, die Gemeinde Jesu. Und ich musste da an die Apostelgeschichte denken, ne, wo die einfach nur Leute suchen, ne, Kellner suchen für die Gemeinde. Leute, die die Tische bedienen. Und wo die Apostel so extrem akribisch Wert drauf legen, so, dass die Leute voller Heiligen Geist sind, voll unterwegs, ein gutes Zeugnis, einen guten Wandel, diszipliniert schon, also erwachsene, geistlich reife Christen. Für Diakone, um Tische zu bedienen. Wo ich einfach so eine Not sehe oder die Liste, die Paulus gibt an Timotheus oder Titus für die Diakone, die Tische bedienen oder sauber machen oder so. Und ich finde es krass, dass im Alten Testament, na, lass uns lesen, Vers 3. Aber Serubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen: Es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein, wir wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Wir können unseren Tempel nicht mit euch. Ihr könnt uns nicht helfen, weil wir was ganz anderes bauen, als ihr bauen würdet. Ihr müsst erstmal das Opfer haben, ihr müsst erstmal wert erachtet sein. Ihr seid nicht würdig, mitzubauen. Und für uns muss das echt wichtig sein. Es ist nicht Gottes Wille, dass die Christen und die Welt Hand in Hand zusammengehen. Wie kann das Böse, sagt Paulus dann weiter, Hand in Hand gehen mit dem Guten? Wie kann da was Gutes bei rauskommen? So, das funktioniert nicht. Warum? Weil der Gott los ist, nicht Gott die Ehre gibt für das, was er tut, sondern die Ehre will. Den Lob und den Dank und was auch immer, Geld. So. Und so auch Jesus, der da sehr akribisch ist und Gottes Wort, was sehr akribisch ist und sagt so, Gott will das nicht. Er will keine Mischeden. Er will keine Verbindung mit der Welt. Wir sollen nur nicht bei dem Spötter sitzen, weil du dann irgendwann dort selber sitzen wirst. So, wenn du den Weg gehst. Nein, wir wollen nicht, dass ihr mit uns zusammenbaut. Das geht nicht. Das finde ich echt mutig und echt krass. Das ist für mich auch eine Warnung, um aufzupassen, dass ich genauso akribisch in meinem Leben gucke, was ein Gottesdienst ist und wo der Tempel gebaut wird. Ich als lebendiger Stein, wo ich für mich gucke und auch für die Gemeinde gucke, was ist denn überhaupt die Welt? Was ist denn überhaupt Gott los? Auch in mir vielleicht oder meinen Gedanken. Wo nehme ich denn zu viel, oder wo lege ich zu viel Vertrauen und Hoffnung rein in Dinge der Welt und des Verstandes und des Menschen, wo ich Gott gerade kraftlos macht deswegen. Was Gott will, ist ein sauberer Gottesdienst. Und wir wissen alles, was im Tempel war, jede Kleinigkeit, jeder Granatapfel, die ganzen Altäre und die Dinge, alles bezieht sich auf Jesus. Ja. Auf seine Herrlichkeit, auf seine Göttlichkeit, auf seine Sündlosigkeit und seine Bereitschaft, Vergebung zu bringen und zu bezahlen. Und Jesus möchte keinen anderen Namen in seinem Tempel. Von daher ist es wichtig, dass wir aufpassen, dass wir uns sauber halten. Da wir ein geistlicher Tempel sind und kein physischer, müssen wir aufpassen, dass wir unsere Gedanken reinhalten, sauber halten. Dass wir eine gute Gesinnung haben, einen guten, gesunden Gottesdienst, dass wir auf Gott vertrauen und ihn anbeten in unserem Leben. So, noch nicht mal meine Kinder oder meine Frau höher setze als ihn. So, wir sind nicht hier, um unsere Familien anzubeten, sondern wir sind hier, um Gott anzubeten. Und in dieser Anbetung haben wir auch Liebe für unsere Familien. Nee, wir wollen nicht mit euch bauen. Und wir müssen auch nicht, weil Kyros, der König von Persien, der Obermacker, ne, es befohlen hat. Also der ist auf unserer Seite. Da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Merkst, dass zuerst kommt der Feind in die Gemeinde und er versucht, sich zu integrieren. Ja. Um reinzukommen und du siehst verweltlichte Gemeinden und verweltlichte Christen. Ich erkenne es ja in meinem eigenen Herzen immer und immer wieder, wenn es Gott mir offenbart. Und dann, es macht müde und es macht schwach. Irgendwas stimmt dann im Gottesdienst nicht und Gott ist nicht sichtbar und nicht hörbar. Aber wenn Satan das nicht schafft, Hand in Hand zu gehen, so dann, versucht er halt, uns ja, müde zu machen oder uns schwach zu machen in unserem Glauben. Versucht uns runterzudrücken, wegzuziehen von der Wahrheit. Ja. Wir kennen die Wahrheit, wir kennen all die Sprüche, die uns immer und immer wieder erbauen. All die Sachen, die Jesus uns versprochen hat oder die Propheten oder die Jünger Jesu oder Gott selber. Wenn wir bereit sind, das als Wahrheit anzunehmen, ist es Trost für uns. Wenn wir an den Punkt kommen, wo wir zu Gott kommen und akzeptieren, ja, du bist mit mir, du wirst für alles sorgen. Wenn wir glauben und vertrauen und das, was wir glauben, dann ist uns das ein Trost und eine Wohltat. Ja. Aber der Feind kommt halt und er will nicht, dass wir vertrauen in dem, was wir glauben, sondern vergessen. Deswegen, wie wir es hier bei Petrus, 2. Petrus gelesen haben am Sonntag, ich muss euch das immer und immer wieder sagen, mir ist es nicht so doof. Weil ihr das braucht, um dran zu bleiben. Ja. Also, pass auf, weil der Feind möchte deine Hände schlaff machen. Er hat seine Wege bei jedem von uns unterschiedlich. Ja. Bei dem einen ist es der Bereich, bei dem anderen ist es der Bereich. Bei einem hat es eher was mit Emotionen und Gefühlen halt zu tun oder mit bestimmten Ängsten, ich gefalle nicht Gott oder ich bin unwürdig oder was auch immer. Und bei anderen, ich habe überhaupt keine Beziehung mit Gott, ich höre Gott nicht. Und bei anderen, jeder hat von uns irgendwas. Ne? Und der Feind weiß genau, wo er bei uns angreifen muss, um unsere Hände schlaff zu machen, sodass wir nicht mehr wie ein Mann dastehen und einen gesunden Gottesdienst machen, mit Kraft und Glauben beten, weil wir und kämpfen, weil wir wissen, Gott will das, dass ich hier bin und das tue. Gott hat alles vorbereitet, so wie für das Volk bei Jeremia und Jesaja. Für mich. Gott hat einen Weg und ich bin auf diesem Weg und in seinem Plan so und ich bin ein Werkzeug, das ihm wohlgefällig ist, weil er hat mich berufen und erwählt, ein Werkzeug zu sein. So. Satan möchte nicht, dass wir im Vertrauen und im Glauben durch unser Leben gehen und sagen, ich bin Licht in der Welt. Ich bin Salz in der Welt. Ich habe Macht und Kraft bekommen und Autorität von Gott, so die Wahrheit zu verkündigen und das Böse zu scheltern. Sondern er möchte, dass wir schlaffe Hände kriegen. Aufhören zu arbeiten. Aufhören, an diesem Tempel zu bauen. Aufhören zu opfern. Aufhören, uns darüber zu freuen und zu jubeln, so wie hier das war, als wir Gottesdienst gefeiert haben, der Feind noch nicht kam. So, die machen ihre Feste und feiern und ihre Opfer und die jubeln und lachen und freuen sich so, und preisen Gott und sind dankbar. Sehen Gott, wie er wirklich ist, freundlich und gnädig. So stehen sie da und beten ihn an. So, du bist ein freundlicher Gott. So, du bist ein gnädiger Gott. Fühlen sich geliebt, heißt das. Und willkommen in Gottes Gegenwart. Aber wenn die Hände schlaff werden und wir Satan zuhören und bereit sind, so diesen Lügen nachzugehen und all dem, was unsere Hände schlaff machen kann, dann sitzen wir nur noch da ohne Freude, ohne Dankbarkeit. Dann ist der Himmel nicht geöffnet und du siehst Gott nicht freundlich und gnädig. Sondern du hast das Gefühl, Gott ist gar nicht da und existiert nicht. Lass das nicht zu. Ich denke nicht, dass ich Satan für alles die Schuld geben kann. Wenn ich sündige, ist es meine Schuld. Immer. Wenn ich Versuchung nachgebe, ist da nicht Satan schuld. Nicht die Versuchung dran schuld, sondern ich. Aber wenn alles, was mich wegziehen möchte von Gott und meine Hände schlaffen macht und meine Hände runterzieht, sodass die Anbetung weniger wird, mein Herz und meine Augen weggerichtet von Gott, dann weiß ich, und da kein Danke ist, ich mich nicht mehr erinnere, wie Gott wirkt und wie Gott gewirkt hat, mich nicht mehr dran freue und meine Hoffnung drauf setze, wie Gott wirken wird und dass Gott wirken wird und dass ich ein wichtiger Bestandteil bin und nicht einfach nur ein kleiner Wurm, der sich madig fühlt und zu nichts nütze, sondern wenn ich zulasse, dass wenn Hände schlaff werden, dann ist das Satan, der versucht zu verschlingen. Und ich glaube, eine Riesengefahr, eine große Torheit in der Christenheit ist es, Satan zu gering zu machen. Genau so eine Torheit wie Satan zu groß zu machen, zu mächtig und einflussreich. So, aber wenn in deinem Alltag, in deinem Denken nicht der Gedanke total fehlt, so Satan ist hier und möchte, ob jetzt persönlich, so wichtig sind wir wahrscheinlich nicht, dass er persönlich zu uns kommt, aber er kommt halt durch seine Genossen, ja, die anderen gefallenen Engel. Die sind fleißig am Wirken und am Tun und am Lügen durch ihn. Ja, aber wer das verleugnet und in seinem Glauben nicht dabei hat, so der hat ein Riesenproblem. Weil was nützt es mir, wenn ich ein Schaf bin und übers Feld hopple, ne, jetzt mal bildlich gesprochen, und freue mich da am Gras und fresse mein Wasser, gehe zu meinen Hirten, schmuse, lass mich scheren und komm mal an, aua, aua, und lass mich verbinden, ne? Und in meiner Seele und in meinem Herzen tut's aua, weil ich Angst hab. Und der kommt und der berührt mich und lässt mich trösten. Wunderbar. Wenn ich sage, ich bin scharf, ich muss die Weide voll kacken und das ist mein Job, ich tue das. So ein, ich fresse wie ein Bulle und dann kacke ich los und bedünge, damit noch mehr wächst und das Gras noch besser wird. So ein, ich kann meinen Job tun als Schaf, so gut wie es geht. Ja. So ein, aber ich bin total. Schafe sind eh dumm, aber ich bin dann ein wirklich dummes Schaf, wenn ich durch die Weide hüppe und denke, und es gibt keine Wölfe. In meinem Leben gibt's keinen Wolf. Bei mir, ich bin nicht so wichtig, dass der Wolf sich für mich interessiert. Das ist so Blödsinn. Ne? Und natürlich würde jedes Schaf sagen, jeder Christ sagen, den Wolf gibt's. Und der Wolf, der isst gerne Schafe. Ne? So ein, aber wer bewusst oder unbewusst in seinem Leben halt rumläuft über seine Weide, über den Platz, den Gott gibt, so ein, und noch nicht mal Augen aufhält, kann hier gerade ein Wolf irgendwo sein, so ein, das ist dumm, so ein lebensmüde und einfach nur blind. Ne? Passt auf dem Wolf auf, denn er, oder auf den Löwen, und der brüllt, und der sucht, wen er zerreißen kann. Drum seid wachsam, Sohn, und achtet darauf, Sohn. Und ja, und du kannst wissen, du bist ein Schaf. Und das heißt, du schmeckst dem Wolf. Ne? Nee, auch Satan ist bei uns im Wirken, so wichtig sind wir. Und das muss uns klar sein, wir sind so wichtig, dass jemand gegen uns arbeitet und gegen uns kämpft. Und das passiert natürlich meistens nur geistlich, im Unsichtbaren, im Verborgenen, aber trotzdem kämpft da jemand. Und wir sind so wichtig, dass wir einen Gegenkämpfer haben, die genauso stark sind. Und die kämpfen für uns. Diesen unsichtbaren Kampf, so, und das muss uns klar sein, wir sind wichtig. We are very important. Ne? So, im Reich Gottes, im Bau, im Dienst, in dieser Welt. So. Dort hat mir gestern erzählt, was sie von Gott bekommen haben, dass Gott durch sie geredet hat, weil sie dachte, ja, was habe ich denn zu erzählen, wenn ich da auf der Frauenfreizeit rede? So, ja, ich habe nicht viel zu erzählen, um so ein bisschen zu geben. Und Gott hat ihr halt das Bild gegeben von Speisung der 5000. Und da ist dieser kleine Junge und der ist bereit, das bisschen zu geben, was er hat. Und sagt, das reicht hier. So, total unlogisch eigentlich. Auch die Jünger kommen und die glauben nicht. Für die ist es wenig. Die gucken nur auf das, was der Mensch hat. So, was sie in ihren Händen haben. Sie bringen es zu Jesus und sagen, guck mal, wir haben nur ein paar Fische und Brote. So, das reicht wohl nicht. Ne? Sollen wir mal einkaufen gehen? Haben wir denn, wie viel haben wir denn in der Kasse, Jesus? So, ne? Aber Jesus denkt da gar nicht drüber nach. So ein, der Junge kommt zu Jesus und so sollen wir sein, und zwar ganz bewusst. Lass uns zu Jesus gehen mit dem bisschen, was wir haben, jeden Tag aufs Neue und sagen, das reicht. Und er nimmt das Kleine, was wir geben, und beweist, was er macht. Er ist der, der die großen Sachen tut. Von daher, jeder Glaubensschritt, den ich bewusst tue, aus dem kommen große Früchte im Endeffekt, auch wenn ich es nicht sehe. Ja. Und Israel hat jetzt ein Problem, so, weil jetzt haben sie Anfechtung, jetzt ist nicht mehr so lustig. Und jetzt sind sie, haben sie Angst, noch mehr Angst. Also vorher haben wir gelesen, hatten sie so eine unsichtbare Angst vor den Völkern drumherum. Ne? So ein, weiß jetzt nicht mehr, in welchem Vers das war, aber irgendwo in Kapitel 2, 3. Ne? Aber jetzt haben sie sichtbare physische Angst, so, weil die sind echt stinkig. So, weil Israel, weil die Juden hier gesagt haben, so, wir sind heilig und wir sind Gottes Volk und wir werden uns nicht mit was Unreinen und Unheiligen, was nicht Gottes Volk ist, irgendwas zusammentun. So, Vers 5. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Als aber Ahasveros König wurde, da schrieben sie zu Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem. und zu den Zeiten Artaxerxes schrieben Bislam, Mithridat, Dabeel und ihre übrigen Genossen an Artaxerxes, den König von Persien. Und der Brief aber, der war in aramäischer Schrift geschrieben, war damals die Amtsschrift und ins Aramäische übersetzt. Rehum, der Statthalter, und Simsai, der Schreiber, die schrieben einen Brief in Jerusalem an den König Artaxerxes, der so lautete: Wir, Rehum und der Statthalter und Simsai, der Schreiber, und ihre übrigen Genossen, die Niter, die Afarsakiter, die Tabliter, die Aparsiter, die Akeviter, die Babylonier, die Susaniter, die Dahaviter, die Elamiter und die übrigen Völker, die der große und der berühmte Anasnöppe wegführte und in den Städten Samarias wohnen ließ. Und den übrigen Gebiet jenseits des Euphratstroms und so weiter. Dies ist die Abschrift des Briefes, den sie zum König Artaxerxes sandten. Deine Knechte, die Männer jenseits des Stromes und so weiter, es sei dem König zur Kenntnis gebracht, dass die Juden, ja, die von dir zu uns heraufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische und diese böse Stadt wieder aufbauen wollen. Und dass sie die Mauern vollenden und die Grundfeste ausbessern wollen. So sei nun dem König zur Kenntnis gebracht, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuer, weder Zoll noch Weggeld mehr geben und so das königliche Einkommen schmälern werden. Ja, die Ausländer. Da wir nun das Salz des Palastes essen und es uns nicht geziemt, ruhig zuzusehen, ja, wie der König geschädigt wird, so senden wir zum König und bringen es ihnen zur Kenntnis. Damit man im Buch der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachforsche, und dann wirst du auch im Buch der Denkwürdigkeiten finden und erfahren, dass diese Stadt eine aufrührerische Stadt war und für Könige und Provinzen schädlich gewesen ist. Und dass man seit den ältesten Zeit dort Aufstände verübt hat, weshalb die Stadt auch zerstört worden ist. Wir machen also dem König darauf aufmerksam, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird, ja, und ihre Mauern verendet werden, ja, die aus diesem Grund kein Teil jenseits des Stromes mehr bleiben wird. Puh, hört sich an wie Werbung von der AfD, oder? Oder 50% von den Deutschen, die gerade reden. Ne? So alles bei den Haaren herbeigezogen, überzogen, total überdramatisiert und ein Schauspiel dargebracht, so ist es. Ne? Die Juden. So. Da sandte der König eine Antwort an Rehum, den Statthalter, und Simsai, den Schreiber, und an ihre übrigen Genossen, die in Samaria wohnten und in den übrigen Gebiet jenseits des Stroms. Frieden! Und so weiter. Ja, der Brief, den ihr an uns gesandt habt, der ist mir deutlich vorgelesen worden. Und ich habe Befehl gegeben, und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von alters her gegen die Könige empört hat und dass Aufruhr und Aufstände darin verübt worden sind. Auch sind mächtige Könige über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben, was jenseits des Stroms ist und denen Steuer, Zoll, Weggeld zu entrichten war. So gebt nun Befehl, dass man diese Männer wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Und seid hiermit gewarnt, dass ihr in dieser Sache keinen Fehler begeht. Denn warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil für die Könige? Ne? Also der König, genau so ein Vollpfosten wie die meisten Deutschen, so fällt drauf rein, ne? Interessiert sich nicht für die Wahrheit. Spricht noch nicht mal die Juden an und sagt, hey, wie war denn das, warum macht ihr denn und würdet ihr bereit sein oder meint ihr wirklich so böse, sondern das ist dann die Wahrheit, ne? Weil so viele sagen. So, und der bringt sie mal zum Punkt am Ende und sagt so, hey, ich warne euch, ich rate euch, macht keinen Fehler, ne? Weil ihr seid die Könige und euch, warum sollte es euch schlecht gehen? Bedeutet so viel wie, wenn ihr Scheiße baut, war es das, streich ich das Geld. Also können die jetzt richtig abgehen und richtig Gas geben gegen Gottes Volk und das Werk, das Gott da plant. Als nun der Brief des Königs Artasasta vor Rehum und Simsai, dem Schreiber und ihre Genossen, vorgelesen worden war, da eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt, mit Macht. Und die gehen noch richtig ab. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Dieser Stillstand, dieser Baustopp dauerte 16 Jahre. Und in den 16 Jahren haben die Juden einfach ihr Leben gelebt. Und das ist heftig. Ich sehe da voll mein Leben hier drinne, seit Gott mich aus Leipzig weggeschickt hat. Ich habe eine Berufung, eine Erwählung. Gott versorgt mit allem Baustoff und allem, was man braucht, auch geistlich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn der Geist drauf ist, wenn ich sehe, jetzt geht's los, so, dann kommt ein Baustopp. Und ich denke mir, das kann doch wohl nicht sein, so warum jetzt schon wieder? Ich mache doch alles richtig. Besser kann ich es jedenfalls nicht. Mache ich irgendwas falsch? Ne? Du kommst immer wieder zu dem Punkt, wo du denkst, keine Ahnung, es kommt einfach zu erliegen. Ich bin dankbar für eine Stelle, die Gott mir heute gegeben hat, wo er, hab den Namen vergessen, zu irgendjemandem redet, der ihn lieb hat und an ihn glaubt. Irgendein König in 2. Chronik. Und Joachim oder so, war das ein guter König? Wo ein Riesenfeind kommt und der Typ hat geht dem Moabiter und geht fasten und ruft fürs ganze Volk ein Fasten aus und alle versammeln sich und der sitzt da und demütigt sich und betet und bittet um Gnade und dann kommt der Heilige Geist auf einen von den Priestern und der kriegt eine Vision und Gott sagt so, beruhigt euch, habt keine Angst. Ihr steht nur auf und geht dem Feind entgegen. Und dann schaut zu, wie ich den Feind besiege. Und die machen sich auf. Und da sind die Kriegsleute, eine ganze Armee, so viel, wie sie aufbringen können. Der König halt dabei. Ne? Und an der Spitze Lobpreisteam. Ne? Mit Trompete und mit Zimbel und mit was auch immer. Habe ich vergessen. Als Lobpreisteam geht voran, ne? Und preist den Herrn und jubelt und schallt und rufen Dank und Lobpreis, das ganze Volk, das dahinter ist. So marschieren die, ja, mit ihrem Orchester davor und dahinter die kleine Armee. Eigentlich total lächerlich, wenn du dir vorstellst, dass diese Riesenarmee von Moabitern und diese kleine Armee von Israel und die kommen da und ihre Front, ihr Schutzschild ist der Lobpreis, ne? Und der Anbetung. Das ist total peinlich, wie wir Christen, oder? In der Welt, wenn wir da ankommen. Oh, Jesus macht das schon. Preise den Herrn. Wir kriegen das alles hin. Macht mir da überhaupt keine. Halleluja! In der Welt total peinlich, oder? Aber hey, die sind überzeugt. Und die meinen das mit ganzem Herzen. Und die loben und preisen Gott da, weil sie jetzt schon danken. Weil sie wissen, wer ihr Gott ist. Und dann gehen die Hügel hoch und bevor sie dann ins Tal kommen, um da rein zu sehen, also ein Feind gegenüber da, wo sie ihren Treffpunkt hatten, als sie hochkommen und ins Tal gucken, alle tot. Die haben sich alle selber gegenseitig niedergemetzelt, weil Gott eine Verwirrung reingebracht hat. Und die stehen da und brauchen 3 Tage, um alle Wertgegenstände von den Leuten zu klauen, weil es einfach zu viel war. Zu viel zum Tragen. 3 Tage lang. Und dann kommen sie zurück, reich bepackt, und haben nichts gemacht. Außer das Gold aufzulesen, ne? Und die Waffen und was auch immer sie da. Oh, ein cooler Lederschlüpfer wollte ich schon immer haben. Ich weiß nicht, was sie da eingepackt haben. Aber jedenfalls kommen sie wieder. Lobpreisteam geht voran, jubelnd und preisend und lobend. Noch reicher als vorher, wieder zurück. So wie die Checker zu ihren Frauen, ne? Und zum Volk, das übrig geblieben ist in der Stadt. Und verteilen die Beute und machen noch ein großes Fest. Ja. Das hat mich echt ermutigt. Der Feind ist immer da und der kommt auch entgegen und manchmal ist es einfach too much. Ja, und manchmal kommt Gottes Werk zum Stillstand. Es geht einfach nicht weiter, die Türen gehen nicht mehr auf. Die Gespräche, die du hattest oder wo es sich so aufgebaut hat, auf einmal ist vorbei und du siehst die Leute gar nicht mehr. So viel, wo du denkst, oh, Früchte, Früchte, Früchte und dann dienen und dienen und die Leute wachsen und können tragen und auf einmal, ja, ich musste mal gehen, arbeiten, tschüss. Ja, ich gehe in eine andere Stadt und weg. Tschuh. Und so ist es halt. Aber nur weil irgendwas zum Stillstand kommt oder gerade Türen geschlossen sind oder gerade das normale menschliche Leben im Alltag, im normalen menschlichen, weltlichen Alltag stattfindet und nichts anderes. Keine großen geistlichen Kämpfe und Überflieger, keine großen Erkenntnisse und ein Gott, der jeden Tag, den ganzen Tag redet, so deutlich, dass man einfach nur wie durch die Welt fliegt, sondern es einfach menschlich ist und total alltäglich. Ohne große Wunder und große Zeichen und Visionen. Und wenn alles zum Stillstand kommt, brauchen Sie es nicht verunsichern. Ich kenne andere Predigten, ich weiß genug. Ihr könnt eure Meinung haben, eure Überzeugung ist mir egal. Weil ich erfahre es praktisch anders, als ich es oft in Predigten höre, dass wir Christen jeden Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, diese geistlichen großen Erfahrungen haben. Das ist nicht meine Realität. Ich hätte sie gern. Ich bin offen dafür, noch mehr zu dienen, noch mehr zu sterben, so mich noch mehr zu demütigen vor Menschen, ihnen alles zu geben, was ich bin und alles zu zeigen, was ich habe, all meine Schwächen zu präsentieren auf dem Tablett und mich zu einem Menschen zu machen und nicht zu einem geistlichen Überflieger, die mich dann aber nur angewidert auslachen oder von oben herab mich angucken und sagen, ja. Ich bin bereit, das noch mehr zu tun. Aber Gott will es nicht, gerade. Was ich aber tun muss und was wir alle tun müssen, ist, egal in welcher Zeit wir uns befinden, weil ich kenne auch die anderen Zeiten, wo geistliche Kriege sind und du bist nur am Kämpfen und nur am Wunder sehen. Aber nee, in anderen Zeiten, wo du denkst, gerade gelingt aber auch gar nichts in Sachen mit Gott und Geistlichkeit, schätze es nicht gering, weil du kannst wissen, Gott hat diese Zeit bemessen der Ruhe. Und vielleicht ist es manchmal langweilig oder ätzend oder dich zerreibst total, aber nach dieser Ruhe, wenn du wieder anfängst, am Tempel weiterzubauen mit aller Energie wie ein Mann, dann tust du das verändert. Als anderer Mensch. Und vielleicht bist du erst dann würdig oder reif, das zu tragen, was du gern tragen willst und dir wünschst. Der Feind ist da und der Feind will nicht, dass wir Licht sind, dass wir was verändern, dass wir im Namen Christi laufen. Ja. Und nur ein selbstsüchtiger Christ dreht sich in seinem christlichen Leben nur darum, was bin ich für ein Christ? Ich. Bin ich gut genug? Bin ich heilig genug? Mache ich richtig? Halte ich die Gesetze? Tue ich genau das, was Gott will? Und bla und bla. Das sind Gedanken, die, glaube ich, jeder Christ haben soll und braucht. Ne, sich selbst zu prüfen und sich selbst zu Gott zu kommen und zu sagen, ich will geläutert werden und verändert sein. Aber im Endeffekt, wir sind nicht für uns hier, damit wir mehr und mehr geläutert werden, sondern wir sind hier für die anderen, was zu bewegen und zu verändern, andere Leben zu beeinflussen, rausholen aus der Dunkelheit ins Licht, das sind wir. Und die, die im Licht stehen, rausholen aus sich selbst und sie zu ermutigen und zu erbauen, dass wir auch bereit sind, in die Dunkelheit zu greifen und ran rauszuziehen. Und auch bereit sind, ein Herz haben für die Leute im Licht, sie zu versorgen. Mit allem Geistlichen, was da wichtig ist, und allem Physischen. Lass nicht zu, dass deine Hände schlaff sind. Weil vielleicht brauchst du dann so einen Baustopp, wo Gott dich einfach rausnimmt aus diesem ganzen geistlichen Welt, voller Lobpreis und Dank und voller Reden Gottes und Freude und Vision und stellt dich einfach an einen Ort, wo es ganz alltäglich ist. Einfach, dass du zu dem Punkt kommst, um zu erkennen, es geht nicht um dich und deine Schönheit. Du bist nicht mehr in der Welt, damit du schöner wirst und dir besser gefällst oder anderen besser gefällst. Ich bin nicht hier, um euch zu gefallen. Meine geistliche Reife, mein Wachstum ist nicht dazu da, damit ich euch mehr gefalle, sondern meine Reife ist dazu da, mehr Einfluss zu haben in dieser Dunkelheit und in den Menschen, die im Licht stehen. Also wenn Gott dich reifen lässt und dich heilig macht und dich verändert, so dann nicht für dich, sondern nur, damit du fähig bist, mehr außerhalb zu tragen. Also wenn du nicht gerade am Bauen bist und gerade in so einem Punkt bist, wo du nicht voller Lobpreis am Tempel arbeitest und am Gottesdienst, ja, wo du weißt, ja, der Feind ist da, aber wie ein Mann, so bin ich allein, hier kommt der Grund hin und da noch eine schöne Lampe, so fertig. Ne? Wenn du keinen Bauplan hast und keinen Ort gerade, wo du drinnen bist, weil alles zum Stillstand gekommen ist geistlich irgendwie. Dann kannst du dich freuen, weil du kommst wieder raus. Aber erst dann, wenn du aufhörst, dich selbst anzubeten und zu verherrlichen. So. Ansonsten bauen wir unseren Tempel. Nach unserem Gesicht. Nach meinem Namen, Stefan Spieler. So. Dann würde ich eine Gemeinde formen und bauen nach meinen Überzeugungen. Das, was ich für richtig halte und für falsch. Gott will aber nicht einen Tempel haben, wo Stefan Spieler draufsteht und der nach Stefan Spieler riecht und wo ganz viele Stefan Spielers rausgehen in die Welt, um Stefan Spieler zu verkündigen, sondern oder Calvary Chapel oder FEG oder was auch immer. Das halt Charles Spurgeon oder Kleine Paulusse oder wen du auch immer am liebsten hast. Das will Gott nicht. Sondern Jesus. So wie wir es im 2. Petrus gelesen haben, letzte Woche, alles kommt auf einen Punkt. Unsere Heiligkeit, unser Leben, unser geistliches Leben, die Früchte, die wir bringen, die Gemeinde, die wir haben, die Gemeinschaft, so und alles kommt im Endeffekt, unser Glaube, wir selbst, als wiedergeborene Menschen, alles kommt zu einem Punkt. Und das ist die Erkenntnis Christi. Jesus zu erkennen, das ist alles. Und wer Jesus erkennt, bekommt alles. Das gehört zum Paket dazu. Das ist uns schon alles geschenkt, sagt Petrus. Wir müssen nur Jesus erkennen. Dafür bitte hat er gebetet für die Gemeinde und dafür hat er sie ermahnt und gesagt, und dafür betet ihr auch und achtet drauf, dass ihr Jesus erkennt. Achtet drauf, dass das nicht fehlt in deinem Leben. Und je mehr ich über diese zwei Worte nachdenke, und ich muss da viel drüber nachdenken seit Sonntag, Jesus erkennen. Ich habe da viel Zeit schon mit verbracht und hört nicht auf. Desto mehr erkenne ich wirklich das Gewicht da drin. Es hat viel mehr Einfluss. Und noch ein letztes, hat jetzt mit der Predigt nichts zu tun, aber mit Jesus erkennen, was mir gestern Abend super wichtig war, und vielleicht hilft es den einen oder anderen, weiß nicht. Jesus erkennen bedeutet für mich auch, dass ich Jesus in mir selbst erkenne. Darf ich dich als Beispiel nehmen? Du hattest eine Zeit, wo sie gesagt hat, ja, Gott redet nicht mehr durch mich. Ich bin irgendwie in der Wüste, ne? So, wenn du ein Baby hast und Kinder und so, und klar ist es auch echt schwer, so einen Ruheort zu finden. Ich weiß gar nicht, ob ich noch errettet bin, ob Gott überhaupt noch in mir ist. Ich sehe nur mich und höre nur mich und keine Ahnung. Und während es das sagt, denke ich mir halt so ein Blödsinn. Ich höre Gott durch sie fast jeden Tag. So viele Momente, wo sie genau das gesagt hat, was ich gebraucht habe. So viele Momente wie gestern, wo sie das wieder sagt, so ungefähr, und dann gleichzeitig mir erzählt, was er im Kindergottesdienst macht mit den Jungen und den kleinen Dings. Wo ich dann denke, Aber das ist Gott, der da zu dir geredet hat, um dich zu trösten und zu erbauen und zu sagen, das Kleine, was du hast, das hast du mir erklärt, ne? Aber das ist nun mal, erkenne Christus. So ein, wir wissen, dass alles von Christus kommt, alles, was wir brauchen. Und früher waren, ich höre immer so, früher war alles besser mit Christus, meine Beziehung mit ihm, alles frischer und größer und freudiger und so. Wenn das so ist, bei manchen ist das so, dann denke ich, liegt es vielleicht dran, so dass man einfach aufgehört hat, Christus zu erkennen. Wenn man zum Glauben kommt und so, alles, was man liest, alles, was man hört, ist Christus. Das kommt von Gott. Das hat mir Gott jetzt gesagt. Du gehst ins Buch und du liest was und das passt zu deiner Situation und du sagst, danke Herr, und gehst weiter. Du erkennst Christus, dass er lebendig ist. So, und du verschweigst ihn nicht, sondern du machst ihn laut in deinem Leben und er ist überall und für alles da. Und wenn dir was Gutes passiert, danke Jesus. Du erkennst Christus, dass er wirklich da ist, ganz lebendig und für dich. Auf jeden Schritt, den du gehst. So, ja. Aber wenn das Herz kalt wird und die Liebe vergeht und die Hände schlaff werden, weil der Feind vielleicht zu listig war oder du zu doof, oder aufgehört hast zu wachen, dann erkennst du weniger und weniger Christus. Das ist schade, weil Christus ist in dem gleichen Maße und der gleichen Kraft und der gleichen Liebe und Hingabe da. Wie am ersten Tag. Er wird nicht weniger. Also lasst uns nicht dumm sein, sondern lasst uns wachsam sein. Und auf der einen Seite, wenn wir durch unsere Weide gehen und die voll zu kacken, weil mehr können wir eh nicht, achten auf den Wolf, ob er da ist. Dann zu schreien, wenn er kommt. Und unseren Hirten kämpfen lassen. Und auf der anderen Seite wachsam sein und die Augen offen halten. Und wo ist mein Hirte? Christus ist da. Ja. Und der ist ein guter Hirte. Der lässt keinen seiner Schafe irgendwie allein. Ja. Von daher, lass uns beten. Ja, ich danke dir, dass du da bist. Ja. Ja, bitte hol du uns immer wieder ab. Ich will dich erkennen. Ich muss dich erkennen. Und wenn ich einfach naiv wie ein Kind glaube und naiv wie ein Kind dich in meinem Leben suche und einfach annehme, so dann bist du auch da und hörbar und spürbar und immer mehr auch in den Kleinigkeiten und das tut gut. Ich bin viel wachsamer und viel sensibler für dein Reden, viel offener. Viel demütiger und gottesfürchtiger. Und bitte lass uns dich erkennen. Wenn der Feind naht, dann ruf du uns weiter zu, so dass wir mutig sein sollen, uns nicht sorgen müssen und uns nicht fürchten brauchen, egal wie groß der Feind auch ist. Ja, und bitte halte unseren Gottesdienst, unser Leben, unseren Glauben rein und gesund, so dass wir nicht auf die Welt vertrauen. Nicht auf Ägypten, auf die Streitwagen oder auf die Erkenntnis, die Weisheit der Menschen, sondern auf unseren Schöpfer, auf dich allein, Jeschua, auf Jahwe. Ja. So bitte doch, helf uns hier durchzuhalten und zu bestehen. Ich liebe dich und ich danke dir, dass du alles im Griff hast. Selbst wenn es für mich manchmal nicht so aussieht, weiß ich doch, es ist deine Arbeit, dein Plan und du machst, was du willst. Ob ich nur dran glaube oder nicht, ist da total nebensächlich. Ja, du machst, was du willst und du ziehst es durch. Selbst mit mir. Ja, das tut gut zu wissen. Oh, ich möchte ein Werkzeug sein, das wollen wir alle hier. Also bitte benutze uns, dass wir einfach mehr von dir sehen und unser Leben einfach sinnvoller wird und reifer. Und ich danke dir auch für den Abend jetzt und ja, für die Zeit zusammen. Ja, Herr segne. jedem, der hier sitzt. Danke dafür. Amen.